Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Lehrer, Wissenschaftler, Unidozenten, Richter, viele Staatsbedienstete haben in der Türkei ihren Job verloren. Es geht um über 130.000 Menschen. Wir haben darüber mal gesprochen in Deutschlandfunk Nova. Seit dem Putschversuch im vorletzten Sommer stehen diese Menschen vor dem Nichts. Sie dürfen in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten, bekommen keine Sozialleistung und das Land dürfen sie auch nicht verlassen. Und jetzt, was macht man, wenn man in dieser Situation ist? Alternativen müssen her. Katharina Willinger ist ARD-Korrespondentin in Istanbul. Sie hat ehemalige Staatsbedienstete getroffen. Ein ehemaliger Unidozent hat zum Beispiel ein Café aufgemacht. Katharina, er war Politikdozent und arbeitet jetzt in einem Café. Hat er jetzt die Politik und die Lehre komplett an den Nagel gehängt?
Naja, nicht so wirklich, denn Ulaschs Café ist tatsächlich kein normales Café. Das verrät auch schon der Name, Kültürhane. Das heißt auf Deutsch so viel wie Kulturhaus. Es ist nämlich ein Café mit angeschlossener Bibliothek. Dort können Studenten wie in der Unibib, kennt ja jeder, arbeiten. Und die Bücher, die dort stehen, das sind alles Bücher von Ulasch und von seinen Kollegen, mit denen führt er das Kültürhane zusammen. Sehr viele Bücher, muss man sagen, sind allerdings auch Spenden. Und als ich dort war, fand im Café und in der Bibliothek gerade ein Workshop statt zum Thema Philosophie. Das gehört zum Konzept, also dass dort regelmäßig Veranstaltungen, Vorlesungen und vor allem kritische Diskussionsrunden stattfinden. Das war nämlich der Wunsch von Ulasch.
Also er macht weiter mit der Politik und auch weiter mit der Lehre. Kommt er denn jetzt so über die Runden mit diesem Café?
Also ich würde mal sagen, sein Einkommen damals als Dozent, das hat er natürlich jetzt nicht mehr, nicht mal annähernd. Ja, das Café ist nämlich eigenfinanziert und das läuft vor allem dank Ersparnissen, also eigenen Ersparnissen von Ulasch und den Kollegen und auch Spenden. Aber ich denke, es geht bei seinem Projekt vor allen Dingen um folgende Message, die er mir mitgeteilt hat.
Wir wollten unbedingt etwas hier in unserer Stadt, also in Mersin, machen. Wir wollten klarstellen, wir gehen hier nicht weg. Wir werden neue Wege finden, das, was wir früher an der Uni gemacht haben, auch weiterhin zu machen.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, das haben sie tatsächlich ein Stück weit geschafft, denn es kommen zum Beispiel auch sehr, sehr viele Studenten ins Café und zwar auch, weil sie immer noch Beratung und Unterstützung von Ulasch und den anderen Dozenten wollen.
Also es kommen Studenten in das Café, Politikinteressierte, Menschen, die Interesse an diesen Vorträgen haben. Was ist denn so mit, ja, ich sag mal jetzt normalen Bürgern? Sind die da eher so zurückhaltend, weil sie sich vielleicht auch denken, boah, ich halte mich lieber von jemandem fern, der ja entlassen wurde aufgrund eines Terrorverdachts?
Ja, das könnte man tatsächlich denken. Ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, dass die Gäste dort entweder politisch interessiert sind, sehr bewusst waren oder B, eben aus dem akademischen Bereich, also ehemalige Studenten waren, kommen. Allerdings hat mir Ulasch auch erzählt, dass Leute ins Café kommen, mit denen er vorher noch nie was zu tun hatte. Also zum Beispiel auch Nachbarn aus dem Viertel. Allerdings, und das muss man auch sagen, das liegt, glaube ich, zum Großteil auch an der Stadt, in der das Café eröffnet wurde, Mersin. Das liegt im Süden der Türkei und das ist definitiv keine AKP-Hochburg, also die Regierungspartei, sondern im Gegenteil. Hier wählen die Leute eher die Oppositionsparteien und das hat natürlich dann den Effekt, dass man vielleicht ein bisschen unvorsichtiger, bisschen offener an die ganze Sache rangeht.
Warum genau wurde Ulasch denn entlassen? Ist das auch gerechtfertigt?
Also das hat damit zu tun, dass Ulasch vor 2 Jahren, das war im Januar 2016, eine Online-Petition türkischer Akademiker unterzeichnet hat. Und diese Akademiker, die haben in der Petition ein Ende des Kurdenkonflikts gefordert, der im Südosten des Landes aktiv ist. Und die türkische Regierung wurde auch kritisiert in dieser Petition. Und hier liegt der Knackpunkt, denn die türkische Regierung sieht in dieser Petition Terrorpropaganda, nämlich Terrorpropaganda für die verbotene PKK. Und jetzt wird's kompliziert. Nachdem der Putschversuch stattfand und der Ausnahmezustand verhängt wurde, wurden tausende Menschen per Dekret entlassen durch eben Notstandsgesetze, die direkt vom Präsidenten kommen. Und da sind jetzt eben auch sehr viele dieser Akademiker, die damals die regierungskritische Petition unterzeichnet haben, mit drauf gelandet und eben auch Ulasch.
Also, dass Menschen aus dem Staatsdienst entlassen werden, weil sie Mitglied einer Terrorpartei sind, das ist ja okay, das ist ja auch korrekt. Aber wenn eine Petition schon reicht dafür, nutzt die Regierung jetzt diesen Ausnahmezustand, um auch andere Gruppierungen mehr zu diskriminieren und zu beseitigen?
Ja, also ich denke, darauf kann man sich einigen, denn man muss klar nochmal sagen, die PKK, die gilt in der Türkei als Terrororganisation und Leute, die eine Verbindung haben, gegen die zu ermitteln, das ist ja juristisch erstmal korrekt, das hast du gesagt. Das Gleiche gilt eben auch für die Gülen-Bewegung, zumindest in der Türkei. Und jetzt kommt das Problem, eben der Vorwurf, Verbindung zu diesen Organisationen zu haben, der wird momentan eben auch sehr vielen Menschen angelastet, die oft auch sehr glaubwürdig beteuern, dass sie überhaupt nichts mit diesen Organisationen zu tun haben. Und da drängt sich einem natürlich der Verdacht auf, dass es vor allen Dingen darum geht, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Katharina, wir haben über Ulaş gesprochen, der Politikdozent war an der Uni und jetzt in einem Café arbeitet. Wie versuchen denn jetzt so andere, einen Neuanfang zu starten?
Also gleich vorneweg muss ich sagen, dass vielen dieser Akademikern eigentlich nur der Weg in die Selbstständigkeit bleibt. Denn wer per Dekret entlassen wurde, der hat normalerweise ein Berufsverbot und den stellen auch andere Arbeitgeber eher selten ein. Zumindest haben mir das meine Gesprächspartner während der Recherche immer wieder erzählt. In der Hauptstadt Ankara, da habe ich das Ehepaar Cinar getroffen, Cem und Müslüme Cinar, das sind ehemalige Grundschullehrer und die beiden haben gerade einen Imbiss eröffnet, weil sie überhaupt nicht mehr wussten, was sie sonst noch machen sollen.
Wir haben unser Auto verkauft, um diesen Laden eröffnen zu können. Wir haben zwei Kinder. Und irgendwie müssen wir ja über die Runden kommen.
Ja, also Cem und seine Frau Müslüme, die versuchen jetzt das Beste aus ihrer Situation zu machen, aber sie sind immer noch fassungslos, haben sie mir erzählt, dass sie überhaupt entlassen wurden.
Was ist der Grund für die Entlassung?
Also sie sagen, sie kennen die Gründe nicht. Sie wurden, wie Ulaş auch, per Dekret entlassen. Das heißt, man bekommt da kein Personalgespräch, man bekommt keinen Brief, sondern diese Dekrete, die werden im Amtsanzeiger veröffentlicht und man muss da schon aktiv reinschauen, um überhaupt von seiner eigenen Entlassung zu erfahren.
Das heißt, ich muss in die Zeitung gucken, um zu erfahren, dass ich entlassen wurde? Ich kriege keine Post oder so?
Ganz genau. Also Cem beispielsweise hat es von einem Kollegen erfahren, der am Abend bei ihm angerufen hat und gesagt, Cem, ist dein zweiter Vorname eigentlich Hassan? Und Cem, ja, du stehst im Amtsanzeiger, schlag mal auf. Und dann hat er nachgeguckt und tatsächlich stand er drin und 5 Minuten später haben sie gesehen, dass seine Frau auch mit drin stand. Beide haben so ihren Job verloren und im Fall der beiden war es ein Dekret, mit dem tausende Staatsbeamte entlassen wurden. Also Polizisten, Lehrer, Dozenten, Richter. Ich habe mir das Dekret angeschaut. Ja, da bleibt dann im ersten Moment erstmal die Spucke weg, weil es so unglaublich lang ist. Und für alle Leute, die da entlassen wurden, da stand auch die gleiche Begründung drin, nämlich verfassungsgefährdende Handlungen. Cem und Müslümis haben mir erzählt, sie haben weder was mit der Gülen-Bewegung zu tun, noch mit der PKK, noch sonst irgendeiner Organisation. Allerdings, und das sei wohl auch vielen Leuten bekannt, seien sie politisch oppositionell eingestellt, sie seien in einer Gewerkschaft aktiv und darin vermuten die beiden eher die Gründe.
Gibt es da nicht irgendwie Unterstützung? Was ist denn mit den Gewerkschaften? Gibt es da irgendwie keine Hilfe oder irgendwie eine gewisse Solidarität?
Also doch, das gibt's schon. Wer in einer Gewerkschaft war, der bekommt tatsächlich eine monatliche Unterstützung. Die ist natürlich nicht sehr hoch und reicht den meisten nicht mal für die Miete. In Ankara habe ich noch einen Akademiker getroffen, Kemal İnal. Der ist Dozent für Kommunikationswissenschaften gewesen und wurde als einer der ersten entlassen. Er hatte wie Ulaş damals die Online-Petition unterzeichnet, hat sehr wenig Kontakt zu seiner alten Uni und hat bislang überhaupt keine Arbeit gefunden, obwohl er ganz fleißig danach sucht, hat er mir erzählt.
Ich habe viele Bewerbungen verschickt, aber keiner stellt jemanden wie mich, der per Dekret entlassen wurde, ein. Arbeitslosigkeit kann natürlich jeden treffen, aber für uns ist es jetzt wichtig, eine Überlebensstrategie zu entwickeln.
Katharina, können die Menschen irgendwie nichts tun, also gegen die Entlassung klagen? Weil einige, wie das Grundschulehepaar, von dem du uns erzählt hast, wissen ja nicht mal, warum sie genau entlassen wurden.
Also es gibt eine Kommission, Klagen, soweit ich weiß, kann man nicht. Aber bei dieser Kommission kann man seine Beschwerde einreichen. Die wurde vor einem Jahr etwa ins Leben gerufen. Seit dem Sommer 2017 arbeitet diese Kommission, gehört zum Amt des Ministerpräsidenten. Die prüft Anträge und mittlerweile sind dort wohl über 100.000 Anträge eingegangen. Und tatsächlich gibt's auch schon positive Urteile, nämlich dahingehend, dass Leute tatsächlich ihren Job zurückbekommen haben.
Wie kam das? Wurden sie angehört und dann hieß es, nein, ihr seid doch nicht irgendwie Teil einer Terrorgruppe?
Also soweit ich weiß, erfolgen diese Anträge alle schriftlich, ob man persönlich bei der Kommission vorsprechen darf, vorsprechen kann, das weiß ich nicht. Und die Details, warum, wer, weshalb seinen Job zurückbekommt, die sind mir nicht bekannt. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass die Lücken im Staatsapparat natürlich mittlerweile so groß sind, dass vielleicht auch Stellen einfach wieder gebraucht werden und dass bei Fällen, bei denen sich der Verdacht einfach überhaupt nicht erhärtet hat, dann doch in Anführungszeichen Auge zugedrückt wird und gesagt wird, okay, die Person A, B, C darf wieder in ihre alte Position zurückkommen.
Du sagst, es sind jetzt natürlich viele Stellen frei. Die türkische Regierung will sie besetzen. Weiß man, nach welchen Kriterien diese neuen Mitarbeiter eingestellt werden?
Nach welchen Kriterien sie eingestellt werden, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber Fakt ist, dass die Lücken riesig sind. Also allein im Bereich Universität wurden rund 6.000 Dozenten entlassen, teilweise echte Koryphäen auf ihrem Gebiet, die auch an ausländischen Universitäten gelehrt haben. Viele Studenten, mit denen ich gesprochen habe, die klagen jetzt über überfüllte Kurse, über zu wenig Support oder dass Kurse, Veranstaltungen komplett gestrichen werden. Und diese Lücken, die müssen natürlich irgendwie gefüllt werden. Wie die türkische Regierung bzw. das Schulministerium das regeln will, das ist mir allerdings bislang schleierhaft.
Aber diese 6.000 entlassen Dozenten und etwa 30.000 entlassenen Lehrer. Die haben jetzt kein Anrecht auf Sozialleistungen. Sie dürfen nicht ausreisen. Die haben später, kriegen sie auch keine Rente. Das klingt alles, als ob es gegen Menschenrechtskonventionen verstößt. Es gibt diese Kommission, ja, okay, aber ist das nichts für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte?
Es gibt wohl einige Betroffene, die haben sich an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Allerdings lehnt der Gerichtshof üblicherweise solche Fälle ab, mit der Begründung, dass erst die höchste Instanz im eigenen Land, also in der Türkei, entscheiden muss. Und die ist oftmals eben noch nicht ausgeschöpft. Der Ball wird dann quasi zurückgespielt. Und wir kommen dann wieder zu der Kommission, von der ich gesprochen habe, bei der man seinen Antrag einreichen kann. Allerdings wird das bei den meisten Fällen auch wahnsinnig lange dauern, kann ich mir vorstellen, weil mittlerweile eben so viele Beschwerden dort aufgelaufen sind.
Haben die Menschen überhaupt noch Hoffnung, dass sich ihre Situation verbessert?
Ich denke schon. Zumindest hatte ich bei den Leuten, die ich während der Recherche getroffen habe, den Eindruck. Ulaş, der Politikdozent, der dieses Büchercafé jetzt führt, der meinte, in der Türkei gab es schon oft solche Zeiten, wie eine Sinuskurve, mal rauf, mal runter, und wichtig sei, dass man wisse, dass es Leute gibt, denen es ähnlich geht und mit denen man dann auch ein Netzwerk aufbauen kann. Ulaş beispielsweise, der geht auch immer mal wieder auf Demonstrationen, nicht nur um zu zeigen, dass er sich nicht mundtot machen lässt, sondern auch, weil er sagt, um seinen Optimismus nicht zu verlieren.
It's not easy. It's not easy. Es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, der ewige Optimist zu sein. Manchmal tut es gut, einfach zu sehen, dass man nicht der einzige Dumme, der einzige Narr ist. Es gibt auch andere Narren hier. Sie zu sehen hilft, dass man den Glauben an sich selbst nicht verliert. Man tankt Kraft, um nicht unterzugehen und den Kampf weiterzuführen.
Ja, das hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen, diesen Willen, den Ulaş da gezeigt hat. Also trotz dieser schwierigen Situation ist die Hoffnung bei ihm noch nicht fort.
Bereut Ulaş, dass er damals die Petition unterschrieben hat?
Er sagt nein, und das trotz der harten Konsequenzen, die ihn getroffen haben, nicht nur beruflich, auch im Privaten, hat er mir erzählt, denn er hat seine Frau seit fast 8 Monaten nicht mehr gesehen. Sie arbeitet momentan in Deutschland an einer Uni als Dozentin, und er hat ja eine Ausreisesperre, also sein Pass ist annulliert. Und ihr, sie ist auch Türkin, könnte das auch drohen, wenn sie in die Türkei reist. Also das tritt sehr oft auf, dieses Phänomen Sippenhaft. Und daher probiert sie es gar nicht, denn die beiden haben auch Kinder. Und ihr Gehalt, das sie jetzt in Deutschland bekommt, das ist natürlich wichtig für die Familie. Aber dennoch findet Ulaş, dass es die richtige Entscheidung war. Denn er sieht sogar als seine Pflicht, hat er mir gesagt, seine kritische Meinung auch zu äußern.
Die Türkei ist seit dem Putschversuch 2016 im Ausnahmezustand. Dadurch darf die Regierung per Dekret Gesetze beschließen. Unter anderem wurden über 100.000 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen. Korrespondentin Katharina Willinger hat ein paar jetzt arbeitslose Staatsbedienstete getroffen und sie bei ihrem neuen Alltag begleitet. Danke dafür, Katharina.
Ich danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.